Bitte steht noch weiter für die Lesung von Gottes heiligen und unfehlbarem Wort. Heute Morgen schauen wir Römer 10, Vers 9 bis 10 an. Ich fange aber in Vers 5 an zu lesen. Das ist Gottes Wort. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber spricht so. Sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel heraufsteigen? Das ist, um Christus herabzuführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist, um Christus aus den Toten heraufzuführen. Doch was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund aber wird bekannt zum Heil. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Herrn bleibt für immer. Ihr dürft euch setzen. Ich habe beschlossen, dass ich diesen Abschnitt in drei Teile aufteile. Wir sind jetzt in dem Teil 2, die mächtige Proklamation des gepredigten Wortes, Verkündigung. Es ist so viel reingepackt in diese zwei kurzen Verse, aber es ist ein Segen, den wir empfangen, während wir uns hier versuchen, durch das Wort Gottes hindurchzukommen, durch das Buch der Römer. Damit niemand sich rühme, was er gesagt hat. In den letzten Jahrzehnten gab es eine Veränderung, besonders mit dem benutzerfreundlichen Gottesdiensten, die versucht haben, in evangelikalen Kirchen den Gottesdienst mehr schmackhaft zu machen für den sündigen Menschen. In der ganzen evangelikalen Kirche in Europa, in Nordamerika und ganz weltweit gibt es dieses Problem, nämlich dass irgendwie Gimmicks, also irgendwie so tolle Sachen, in die Kirche eingeführt werden, um Menschen zur Kirche zu ziehen, um dass sie sich wohlfühlen. Und das hat die Kraft von dem Evangelium selbst weggenommen. Die Kirche ist nicht mehr ein Ort für einen Gottesdienst, für einen heiligen Gottesdienst gegen einen dreifach heiligen Gott, eine Repräsentation von dem neuen Himmel und der neuen Erde, sondern es wurde mit unnützen Gottesdienst in der Form von Rockbands, Nebelmaschinen, Lichtershows und Kaffeeläden in der Kirche oder Predigten, die so so einem tollen, coolen Style sind oder Witze oder so. Ihr werdet keine Gimmicks finden in der CFC. Ihr werdet Gottes Wort gepredigt finden, weil das es ist, was Gott benutzt, um Sünder zu retten. Paulus hat uns das in dieser Passage auch gesagt, wie diese fundamentalen Dinge, diese Fakten des Evangeliums für das Leben eines Christen sind. Wir bekommen zu dem Herzen von dem, was es bedeutet, nämlich Jesus Christus als Herrn zu bekennen. Es gibt keine Tricks. Es gibt nicht irgendwie noch ein paar zusätzliche Werke, die du tun musst. Es gibt nicht, du musst X, Y und Z machen, dann wirst du gerettet werden. Nein, du musst glauben und bekennen. Das war die Methode von Jesus Christus selbst, den wir heute Morgen verehren. Und deswegen schauen wir uns diese Wahrheit, diese Fakten des Evangeliums an. Also in Römer 10, Vers 9 hat er jetzt hier eine ganz einfache Sache, nämlich wenn, dann. Also ganz normales Wenn-Dann-Bedingung. Das fängt schon in Römer 10, Vers 8 an. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das Wort des Glaubens, das wir predigen, wird der Katalysator sozusagen oder für das christliche Leben in Vers 9. Das Wort des Glaubens ist das Wort des Evangeliums, das verkündet wird. Das ist das Wort, das Mose selbst gesagt hat. In Vers 5 sagt er, denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Und das setzt er in Vers 6 bis 8 fort. Es ist das Wort des Glaubens, das Evangelium, das auch die Propheten verkündet haben. Römer 9, Vers 33 zitiert der Jesaja: Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes, einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Mose, die Propheten, das ist das Wort des Glaubens, das Evangelium, das Paulus selbst uns verkündet. Hier. Das Wort des Glaubens ist die finale und komplette Offenbarung von Jesus Christus, dass er Herr ist und dass er gekommen ist, um Sünder zu retten. Das ist auch exakt das, was der Autor des Hebräerbriefs schreibt in Hebräer 1, Vers 1 bis 2, vor langer Zeit. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat. Gott sprach durch Mose, Gott sprach durch die Propheten und jetzt hat er durch Jesus Christus geredet, das Evangelium, das Fleisch geworden ist, als das Wort des Glaubens. Deswegen sagt Jesus selbst: Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus ist der perfekte Erretter. Deswegen sagt Paulus auch hier in Vers 9a diese Bedingung, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, was bedeutet es zu bekennen? Bekennen bedeutet öffentlich zu erklären oder frei zu sprechen als das Ergebnis einer tiefen Überzeugung. Es ist die Kombination von zwei griechischen Worten, homo, homos, eins, und logos, Wort. Ein Wort, eine Bekenntnis, als ein verbundenes Wort von einer Überzeugung. Das ist absichtlich so gemacht. Es ist dieselbe Überzeugung, die Timotheus macht, über die Paulus spricht in 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Die tiefe Überzeugung, die Timotheus hatte, dass Jesus Christus Herr ist, die er in seinem Herz hatte. Es ist basiert auf dem, was in uns passiert, was etwas hervorbringt aus uns heraus. 1. Korinther 12, Vers 3. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Niemand sagen kann, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geist. Jesus sagt, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Paulus redet also hier Also Paulus dreht diese Ordnung um in Vers 10, indem er in diese Präposition denn benutzt. Also ich hatte ja gesagt, dass es zwei griechische Worte sind, die da kombiniert werden. Und die Kombination von diesen zwei griechischen Worten, aus dieser bekommen wir auch das Wort homolog, so ein wissenschaftlicher Ausdruck. In der Chemie, wenn du zwei verschiedene Sachen zusammenschüttest und sie dann zusammenmixt und dann sie eine homologe Lösung ergeben, dann genauso ist es, was er hier meint. Es ist die tiefe Überzeugung in deinem inneren Selbst, in deinem Herzen, und dann ist es die Antwort, die aus dem Herzen herauskommt. Durch den Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes, durch die Gnade Gottes, die Glauben bewirkt am Schluss. Und so kannst du dann bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Und das Ergebnis ist davon, dass du gerettet wirst. Wenn du diese Wahrheit bekennst, diese einfache Wahrheit, keine Gimmicks, keine Überraschungen, keine Nebelmaschinen, dann bist du vereint mit dem heiligen, dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist so einfach. So wie Apostel sagt in 1. Johannes 2, Vers 23, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Er sagt nochmal in Kapitel 4, Vers 2 bis 3, hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Oder später in Vers 15 sagt er, wer irgend bekennt, dass diese tiefe Überzeugung, die aus dem Herzen kommt, dass Jesus Christus der Gott, der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Dieses Bekenntnis ist die Überzeugung, die wir haben, dass Jesus Christus uns nicht verleugnen wird. Matthäus 10, Vers 32 bis 33. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber irgend mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Was ist dann die Antwort von dieser Überzeugung? Was wird von deinem Mund bekannt? Dass Jesus Herr ist. Im Griechischen heißt es Jesus Herr. Jesus Christus ist Herr. Die Aussage, dass Jesus Herr ist, hat Implikationen, Auswirkungen, die viel weiter reichen. Es ist ein Bekennen davon, dass, oder ein Anerkennen dessen, dass Jesus souverän, völlig über dein Leben herrscht, über alle Aspekte deines Lebens. In der evangelikalen Welt gab es diese falsche Unterscheidung, dass du Jesus als deinen Heiland haben kannst, aber ihn nicht deinen Herrn machen musst. Das bedeutet, dass du eine Bekenntnis deines Glaubens tun kannst, aber dass du weiter in einem Leben der Sünde und Rebellion leben kannst, weil egal was du tust, wird Jesus dich lieben. Einmal gerettet, immer gerettet. Das war die Lordship-Kontroverse in der Kirche, die es vor ein paar Jahren gab. Es stimmt natürlich, es ist eine Wahrheit, dass du, wenn du einmal gerettet bist, dass du dann immer gerettet bist, für alle Ewigkeiten gehalten und gesichert vom Vater. Aber es gibt überhaupt keine Indikation, kein Zeichen dafür, dass ihr eine Lizenz habt, um weiter in den Sünden zu machen. Paulus macht hier so einen Unterschied zwischen den Taten des Fleisches und der Frucht des Geistes auf der anderen Seite im Galaterbrief. Und das ist genau das, was Paulus auch schon in Römer 10, Vers 1 bis 8 gesagt hat. Ihr seid nicht gerechtfertigt durch eure Werke, aber eure Werke folgen automatisch aus einem Leben, in dem Leben dessen, der gerechtfertigt ist, weil du für gerecht erklärt worden bist. Das Bekenntnis, dass Jesus Herr ist, zeigt nur eine Sache an. Entweder du dienst Jesus Christus oder du dienst einem anderen Herrn. Du kannst nicht beides haben. Es ist entweder Jesus als Herr oder die Welt als Herr. Und diese Überzeugung, dieses Bekenntnis, dass Jesus Herr ist, umschließt alle Aspekte der Erlösung. Weil du das bekannt hast, die Größe deiner Sünde und deiner Verdorbenheit regiert nicht länger über deine sterblichen Körper. Du bist nicht mehr ein Sklave für Jesus Christus. Du bist jetzt ein Sklave von Jesus Christus, was aber viel freier ist, als ein Sklave der Sünde zu sein. Dieses Bekenntnis, dass Jesus Christus Herr ist, bedeutet, dass du deinen Körper und deine Seele ihm verschrieben hast und dass du es ihm auch dem dienen musst, mit Eifer, mit Liebe, mit Hingabe, mit Commitment. Wenn du also dich irgendwie die Last deiner Sünde fühlst, dann musst du dich zu deinem Herrn wenden, der dich erlöst hat. Wenn du die Stärke, die Tiefe der von dem Leben und von den weltlichen Lüsten fühlst, dann musst du dich an das Kreuz von Jesus Christus hängen und diese sündigen Neigungen kreuzigen. Wenn du ganz viele Lasten und Verfolgungen und Mühsal erlebst, dann musst du anerkennen, dass Gott allein der Retter von Sündern ist, von denen wir der Schlimmste sind. Jesus Christus ist Herr. Bekenne und glaube. Das ist ein lebensrettendes Bekenntnis. Zweitens schauen wir uns die herzensveränderte Überzeugung an. In Vers 9 sagt Paulus dann weiter: Und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Paulus ruft hier den zweiten Aspekt unserer Errettung heraus, der nämlich heißt, Jesus Christus ist ein auferstandener Erretter. Glaube kommt von demselben Grundwort wie der Glaube. Das ist bei uns im Deutschen klar, im Englischen sind es ja zwei verschiedene Worte, Belief und Faith. Aber beides kommt von derselben Wurzel, Glauben. Man könnte sagen, der Glaube ist eine Überzeugung eine Sicherheit in einer Überzeugung. Also es ist ein Verlassen auf etwas, eine sichere Überzeugung, eine zuverlässige Überzeugung, dass Jesus Christus aus den Toten auferweckt worden ist. Glaube bedeutet, dass ich persönlich vertraue. Es hat diese vorherrschende Idee da von einem Vertrauen oder von Zutrauen, egal ob jetzt sich gegen Gott richtet oder gegen Christus, von dem unser Glaube herkommt. Wir müssen uns anschauen, was Glaube nicht ist und was es ist. Aber zuerst, was es nicht ist. Erstens, Glaube ist nicht nur eine mentale Zustimmung über ein paar Fakten über Gott. Also zu wissen, dass Gott der Schöpfer ist, zu wissen, dass Gott souverän ist, zu wissen, dass Gott uns versorgt. Es ist kein Glaube, wenn es nicht zusammenhängt mit Vertrauen oder mit einem Verlassen auf ihn. Was bedeutet es? Jakobus sagt in 2 Vers 19, du glaubst, dass Gott einer ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Du kannst ein Leben voll mit Fakten und Wissen über Gott führen und ihn doch ablehnen. Glauben ist nicht eine theologische Präzision oder ein Wissen über Fakten aus der Bibel, sondern es ist eine Überzeugung von dem, was wir hier haben. Das finden wir auch wieder in Hebräer Kapitel 6, Vers 4 bis 6. Denn es ist unmöglich. Es gibt da ein paar, die überzeugt sind von manchen Dingen, aber die nie mit ihrem Herzen das Ganze überzeugt sind. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und dann das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, dass sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen. Judas Iskariot hat Jesus Christus geglaubt, dass er Gott ist. Viele im ersten Jahrhundert, viele Juden aus Palästina, haben gemerkt, dass Jesus gesagt hat, dass er Gott ist. Manche haben geglaubt, ja, wahrscheinlich ist er Gott. Aber sie haben nie diese Überzeugung in ihrem Herzen, die sie geändert hat. Und es wird auch von ihren Früchten gezeigt, dass sie niemals Christen waren, um damit anzufangen. 1. Johannes 2, Vers 19. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind, sind sie hinausgegangen. Ein, einfach nur an etwas zu glauben, die reine Lehre zu davon überzeugt zu sein, das bedeutet nicht, dass du gerettet bist. Du musst mit deinem Herzen bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Zweitens ist Glaube nicht nur ein Blankoscheck für Gesetzlosigkeit. Glauben, dass Jesus der Heiland ist, aber nicht seine Herrschaft sich zu unterwerfen, ist kein Glaube. Dann glaubst du ein paar Fakten darüber, was er geschafft hat, aber es ist kein persönliches Vertrauen darin, dass er Herr ist. Nochmal, 1. Johannes 5, Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. 1. Johannes 3, Vers 9 bis 10. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hierin sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Nochmal. Glaube ist nicht irgendwie eine Zustimmung in deinem Gehirn. Es bedeutet, dass du dich ihm unterordnest als Herrn. Was ist Glaube? Es ist eine Überzeugung von der Wahrheit bezüglich der Beziehung von dem Menschen zum Gott. Paulus sagt uns in Epheser 2, Vers 1 bis 3, er gibt uns hier diesen Kontrast, wie wir früher waren ohne Christus, und wenn du jetzt nicht in Christus bist, wie du dann jetzt immer noch bist. Auch euch, die ihr tot wart in euren Sünden und Vergehungen, in denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führtet in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Glaube ist die Überzeugung davon, dass ihr der Sünder seid, der einen Retter braucht. Keine Werke können dich zu dem Kreuz von Christus bringen. Wir haben diesen Punkt schon oft gehabt jetzt. Die Glaube ist eine Überzeugung, dass es wahr ist, dass Gott existiert. Alle Menschen wissen es, dass Gott existiert, die alle teilen. Aber es gibt deswegen niemand mit einer Entschuldigung am Tag des Gerichts, weil dein Gewissen dir sagt, dass Gott existiert. Paulus hat das schon in Römer 1 gesagt, Vers 19 bis 21. Denn weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, wenn du in Natur gehst, kannst du ihn sehen. Er setzt fort, denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien. Sünder, du bist ohne Entschuldigung vor dem heiligen Gott. Aber Glaube ist auch eine Überzeugung von der Wahrheit, dass Gott der Autor, der Erhalter, der Geber vom ewigen Leben ist, das nur durch Jesus Christus gefunden wird. Es entschließt eine Überzeugung und ein Vertrauen ein. Philipper 1, Vers 6. Indem ich eben darin in guter Zuversicht bin, sagt Paulus, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Selbst Jesus selbst sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und ich liebe sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Der Glaube ist eine Überzeugung der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Glaube ist eine Überzeugung von der Wahrheit, dass Gott existiert. Der Glaube ist eine Überzeugung davon, dass Gott der Autor und Schöpfer unseres ewigen Heils ist und Erhalter. Und der Glaube ist eine Überzeugung, dass der einzige Weg zu Christus, zu dem Vater, der Christus der Messias ist. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil. Es gibt niemand durch die ganze Geschichte hindurch, durch alle Menschen auf dieser Erde, niemand. In keinem anderen ist das Heil. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Jesus Christus ist der Herr. Dieser Glaube, dieser tiefe Glaube, diese Überzeugung, diese mit Sicherheit, mit Zuversicht, bedeutet, dass Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. John MacArthur fasst es zusammen, die Auferstehung war das finale Stempel der Bestätigung an dem Sohn, und den der Vater gemacht hat. Und es sichert uns die Erlösung für alle, die er berufen hat. In dem Licht von der Auferstehung Jesu Christi ist dann der Glaube also eine Überzeugung von der Gültigkeit des Dienstes von Jesus Christus. Es ist, Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 3 bis 4, denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Also zweimal hier das nach den Schriften. Er sagt, er hat sich drauf berufen, auf das, was es schon früher gab. Es ist alles in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Nicht nur das, sondern diese Überzeugung wird auch durch viele Zeugen bestätigt. Vers 5 bis 8 von derselben Passage. Und dass er Kephas erschienen ist, das ist Petrus also, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Also 500 Menschen in der Zeit von Paulus, als er das schreibt hier, die immer noch Zeugen von der Auferstehung waren. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, am letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Das heißt Paulus. Es gibt so viele, eine ganze Liste hier von Menschen, die Jesus Christus auferstanden gesehen haben. Zu jeder Zeit könnte einer von diesen 500 sagen, nein, es war nicht so. Und das Ganze kaputt machen, sozusagen. Es war auch keine Massenhalluzination oder eine Hysterie, sondern es wurde auf Fakten, es beruht auf Fakten. Eine echte Überzeugung, ein Vertrauen auf ihren Retter Jesus Christus. Schließlich diese Überzeugung beruht auf der Überzeugung von einer Auferstehung, die es einmal geben wird. In Römer 6 sagt er, dass so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Wir müssen nicht länger, haben nicht länger diesen Körper, wir sind nicht versklavt in die Sünde. Wir sind viel freier, als wenn wir Sklaven der Sünde wären. Paulus sagt uns in 1. Korinther 15, Vers 20 bis 28, dass es auch eine Hoffnung auf eine zukünftige Auferstehung gibt. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen, also Adam, der Tod kam, so auch durch einen Menschen, also Jesus, die Auferstehung der Toten. Denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Erstordnung, der Erstling Christus, dann die, die des Christus sind bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn es denn das Ende wird, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft, alle Gewalt und Macht, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Gott hat alles unter die Hände von Jesus gelegt. Jesus Christus ist Herr. Die ganze Schrift ist voll darin, ist gesättigt davon, dass Jesus Christus der Messias ist. Es ist eine Überzeugung, die Sünder sucht. Wenn du das Gefühl hast, dass deine eigene Sünde dich niederdrückt, dass es keine Hoffnung gibt, dann, dass du niedergebracht wirst. Jesus Christus als Herr, er rettet dich, er heilt dich. Es ist ein unumschüsslicher Fakt, eine Wahrheit, dass er das erreicht hat, dass er das erreicht hat für dich, dich erlöst hat. Und dass niemand das selbst erreichen kann, weil wir tot in unseren Sünden und Vergehungen sind. Wenn du in Christus bist und Zweifel hast, dann häng dich an die Schriften. Bete zu dem Heiligen Geist, dass er dich, deine Herzen erleuchtet, deine Augen öffnet, dass du die wunderbaren Dinge sehen kannst in Gottes Gesetz. Wenn du in Christus bist und dich überwältigt fühlst oder Angst hast vor den Problemen in dieser Welt, nicht weißt, was die Zukunft bringen wird, dann wisse, dass Jesus Christus dein Herr ist und alle Dinge zum Guten führen wird. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Es ist eine einfache Nachricht. Tue Buße und glaube. Es ist eine herzensverändernde Überzeugung. Und drittens, schauen wir uns ein evangeliumszentrierte Schlussfolgerung an. Paulus setzt fort, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund aber wird bekannt zum Heil. Wir sind jetzt noch nicht ganz fertig mit Vers 9 sozusagen. Aber die zwei Ergebnisse vom Bekennen und Glauben sind Rettung und Gerechtigkeit. Erstens sagt Paulus, dass du gerettet werden wirst. Das wird wirklich passieren, das sagt er schon in Vers 9. Das ist die Schlussfolgerung aus dieser Wenn-Dann-Aussage. Wenn du mit deinem Herz Mund bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Christus Herr ist, dann wirst du gerettet werden. Errettung ist das größte und wertvollste Geschenk, das je den Sündern gegeben wurde, die tot sind in ihren Sünden und Vergehungen, die unwillig sind, ein unwilliges Volk, einen steifen Nacken haben, die also nicht gehorchen wollen, ein nicht liebendes Volk gegenüber Gott. Und doch hat Gott es gesehen, dass es richtig wäre, sie zu befreien aus der Herrschaft der Sünde, dieses Volk. Und es scheint so, als ob Paulus in seinem Kopf noch dieses Argument hat, das er schon in Römer 8 angefangen hat, diese wunderbare Wahrheit der Errettung. Er hat so ein bisschen einen Umweg genommen in Kapitel 9, und jetzt kommt er wieder zu dem zurück, was er in Römer 8 schon angefangen hat. Und das sind zwei Elemente, die zu unserer Erlösung mitspielen. Es ist erstens eine momentane Wahrheit, Römer 8, Vers 17. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, unsere Einheit mit Christus. Wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Die jetzige Wahrheit, die momentane Wahrheit ist, dass wir adoptiert sind, dass wir damit auch alle Privilegien von Jesus Christus mitbekommen haben. Die sind unser in Jesus Christus. Darüber redet Paulus auch in Römer 8, Vers 30. Welche aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen, Vergangenheitsform. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, Vergangenheitsform. Welche aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Alles Vergangenheitsform. Das sind alles definitive Aussagen. Der Mensch kann nicht das kaputt machen, was Gott ihm gegeben hat. Er kann es nicht zerstören. Christus selbst hat alle diese Vorzüge, diese Rechte für sein Volk gewirkt. Es ist nicht nur eine jetzige, sichere Wahrheit, sondern es ist auch eine zukünftige, es wird eine zukünftige Erscheinung, Manifestation davon geben. Wir fühlen es in unseren Knochen sozusagen, dass es einen neuen Himmel und neue Erde geben wird, wo wir mit Jesus leben werden. Paulus sagt in Römer 8, Vers 23 bis 25, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, was hofft er es auch? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Noch einmal, es ist eine aktuelle, heutige Wahrheit, dass wir gerechtfertigt sind in Gottes Sicht. Und doch warten wir auch noch etwas und sehnen uns nach etwas, nach dieser Erlösung, nach dieser Erfüllung. Wir sehnen uns danach. Wir sehnen uns nach der Verherrlichung in Römer 8, Vers 40. Nein, 40 war falsch. Wir sind aber auch gerettet von dem Zorn Gottes. Drittens, Römer 5, Vers 9. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn Gottes. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Und wir sollen auf seinen Sohn aus den Himmeln erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns erretten wird. Von was? Von dem kommenden Zorn. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt. Er hat uns nicht zum Zorn gesetzt, der kommen wird, sondern zur Erlangung der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Und hier ist die Sache. Bekenne, dass Jesus Herr ist, und dann wirst du gerettet sein. Bekenne, dass Jesus Herr ist, und du bist gerettet. Glaube in deinem Herzen, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, und du bist gerettet. Gerettet vom Zorn Gottes. Gerettet und erwartend die Hoffnung, die Herrlichkeit, die erscheinen wird, die offenbart werden wird. Es ist nichts irgendwie fancy, da irgendwas Tolles, Besonderes oder so, was du machen musst oder was es ist. Nein, er sagt, glaube, tue Buße und glaube. Wir werden nicht nur von dem Zorn Gottes gerettet, sondern gerettet von unserer Sünde und von unserem Elend. Wir sind auch gerechtfertigt. Es ist nicht das erste Mal, dass Paulus diese großartige Wahrheit erklärt hat. Gerecht erklärt werden ist ein forensischer oder ein Gesetzesausdruck, ein richterlicher Ausdruck. Es bedeutet, dass du vor dem großen Richter Gottes stehst. Du kannst nicht in seiner Gegenwart stehen. Aber Jesus kommt in den Kleidern der Gerechtigkeit, die er durch sein eigenes Blut bezahlt hat oder erkauft hat. Und er macht dich gerecht. Er wickelt dich in seine Kleider der Gerechtigkeit ein. Du bist schuldig für deine Sünden. Aber Jesus, indem er starb für dich, erklärt dich für gerecht. Es ist dieser göttliche Akt, wo Gott sagt, dass du, sündiger Mensch, der würdig ist von aller Verurteilung, der alle Verurteilung verdient, dass du akzeptiert bist vor einem heiligen und gerechten Gott. Es ist nicht irgendwas, was wir verdienen oder uns erarbeiten können, sondern es wird gnädigerweise gegeben von einem Gott, der uns liebt. Die Gerechtigkeit von Christus wird in uns eingepflanzt, sozusagen, wird uns gegeben durch den Glauben, nur durch den Glauben. Das ist die wunderbarste Transaktion, Handlung, die je passiert ist, dass Christus gestorben ist für Sünder, von denen wir der Größte sind. Das Ergebnis von diesem Bekennen und Glauben ist Erlösung und Gerechtigkeit. Unsere Unwürdigkeit, die verblasst im Vergleich mit der Würdigkeit von Christus. Er allein kann für Sünden Sühne bezahlen. Was er dann jetzt sagt in Vers 10, hört sich noch einmal an, wie so ein anderer Ausdruck von dem, was Paulus schon in Vers 9 gesagt hat. Es ist jetzt wieder Paulus führt es zurück in die richtige Ordnung durch diese Präposition denn. Wir hören etwas Ähnliches in dem Vers 10 wie in dem Vers 9. Der erste Teil geht Herz, Glauben, Gerechtigkeit. Der zweite Mund, Bekennen, Heil. Sie gehen Hand in Hand, eins mit dem anderen. Das eine ist das Organ, die Hand, der Mund, das Herz, der Mund. Das zweite ist etwas, was du tust, Glauben, Bekennen. Und es wirkt miteinander zusammen, um dann Gerechtigkeit, Rechtfertigung und Errettung zu bewirken. Warum ist es hart, das Herz hier zuerst? Weil es zuerst verändert werden muss, bevor etwas anderes geschehen kann. Warum? Weil das Herz voll vom Bösen ist. Genesis, 1. Mose 6, Vers 5. Und der Herr sah die Bosheit des Menschen, groß auf der Erde war, deshalb hat er die Menschheit gerichtet hier, und alles Gebilde der Gedanken seines Menschen nur böse den ganzen Tag. Genesis 8, Vers 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht mehr will ich fortan den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Der Mensch braucht eine Herztransplantation. Jeremia 17, Vers 9. Arglistig ist das Herz, mehr als alles, und verdorben ist es. Wer mag es kennen? Prediger 9, Vers 3. Das ist ein Übel bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass ein und dasselbe Geschick allen zuteil wird. Und auch ist das Herz der Menschenkinder voll Bosheit und Narrheit ist in ihren Herzen während ihres Lebens. Und danach geht es zu den Toten. Das ist keine Sache aus dem Neuen Testament. Das ist eine Sache der ganzen Schrift. Selbst Jesus sagt, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Markus 7, Vers 21. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen böse Gedanken, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Mord, Ehebruch. Der Mensch selbst ist nicht in der Lage, zum Glauben zu kommen. Etwas muss zuerst in dem Herzen passieren. Es ist so, als ob wir eine spirituelle Herztransplantation brauchen. Wir sind gefesselt und liegen tot auf dem Operationstisch. Der Mensch ist selbst unfähig, seine Operation am offenen Herzen zu machen. Du liegst dort tot quasi. Du musst jemanden haben, der Gott kennt und seinen ganzen Leben, der ein Chirurg ist, der das Herz des Menschen kennt und so eine Herzoperation durchführen kann. Und wir brauchen einen Spender, einen, der uns ein Herz gibt. Und Gott wirkt als der Vater an unseren Herzen, an diesem Operationstisch. Wir können die Wahrheit des Evangeliums sehen durch seine Gnade, durch das, was er in uns wirkt. Das ist genau das, was er im Evangelium in seiner Gnade tut. Das wird uns auch gesagt in Hesekiel, Kapitel 11, Vers 19. Ich werde ihnen ein Herz geben, also nachdem es keine Hoffnung mehr gibt im ganzen Land. Ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch wegnehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Er hat es immer ich betont, dass Gott es tut. Es ist nicht der Mensch, der es tut, sondern Gott tut es. Hesekiel 36, Vers 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben, sagt er noch einmal, und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. wegen dieser großartigen Änderung des Herzens von Gott, dem Schöpfer des Universums, und die er uns gibt, sind wir jetzt fähig und auch willig, dass wir ihm gehorchen. Wir sehen das in dem Licht von dem Bund, den Jeremia sagt in Jeremia 31, Vers 33 bis 34. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Er sagt ihnen sozusagen, nicht alle sind Israel, die Israel sind. Wenn euer Herz beschnitten ist, dann seid ihr mein Volk. Und er sagt, und dann werdet ihr mein Volk sein, ich werde euer Gott sein. Und ich werde ihre Schuld vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Gott verändert unsere Herzen. Was dazu führt, dass wir eine Veränderung des Glaubens haben auch. Eine Veränderung des Statuses. Vorher hatten wir Herzen, die unbußfertig waren, die an nichts geglaubt haben und die Sünde tun wollten. Herzen, die nichts anderes tun wollten, als Götzen zu dienen und der Welt, in der wir leben. Herzen, die zu Tod und Verdammung und Zorn geführt haben. Und ohne die perfekte Liebe von Christus und seinem Werk am Kreuz und dass der Heilige Geist in uns lebt, da nur so können wir neu gemacht werden. Du hast ein Herz, das neu gemacht ist durch den Heiligen Geist, durch den wir glauben, dass Jesus Christus Herr ist und deswegen auch bekennen können lebendig in Christus erklärt werden können. Entschuldigung. Wegen dieser drastischen Änderung, die passiert ist in unserem Innen, dann können wir bekennen mit unserem Mund, dass Jesus Christus Herr ist und dass er uns gerettet hat von unserer Verdammung. Ich denke, eine der besten Illustrationen davon wird in Apostelgeschichte 16, Vers 25 bis 34 gezeigt. Schlagt das mit mir auf. Apostelgeschichte 16, Vers 25. Paulus und Silas, was ist bisher passiert? Sie haben in Philippi gedient. Sie wurden verfolgt. Und haben eine Frau, die von Dämonen besessen war, befreit und waren deswegen dann im Gefängnis. Und sie haben, wenn wir im Gefängnis wären, würden wir wahrscheinlich heulen und meckern. Was haben sie gemacht? Sie haben Gott Hymnen gesungen. Und die anderen Gefangenen haben dort zugehört, wie sie Freude haben in ihrer Anfechtung. Und dann gab es auf einmal einen Erdbeben und hat Paulus und Silas befreit. Und dieser dieser Gefängniswärter von Philippi, der auf einmal die ganzen Gefangenen verloren hat, wollte sein Leben beenden, weil er bestraft worden wäre mit dem Tod dafür, dass er Gefangene verloren hat. Dieser Mann hat nicht Gott gesucht. Er hat nicht versucht, ihm zu dienen. Er wollte seine eigene Errettung erwirken und sich selbst umbringen. Aber was macht er jetzt? Jetzt, nachdem er dieses erlebt hat, er fragt nicht nach Gimmicks oder irgendwie Besonderen, sondern er fragt eine einfache Frage. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und das ist die Antwort jetzt von Paulus. Das, was er sagt, Paulus sagt, du musst es ausleben. Vers 31, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Das ist es. Nichts, was fancy ist, sondern einfach nur, du musst glauben und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und dann, sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Und genau jetzt, genau in diesem Moment, in diesem Augenblick, hat der Gefängniswärter von Philippi alle Vorzüge der Erlösung bekommen. Er ist jetzt gerechtfertigt, er ist jetzt adoptiert, er bekommt jetzt Heiligung. Und das sehen wir an seinen Früchten, an seinen Werken. Seine Werke haben ihn nicht geheiligt, aber sie zeigen, dass er wirklich gerettet war. Er wäscht die Apostel und so weiter. Vers 33. Und Er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er wurde getauft, er und all die Seinen zugleich. Und er führte sie ins Haus hinauf, setzte ihnen einen Tisch vor und frohlockte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Was ist das für eine Freude, dass er geglaubt hat? Was ironisch ist in dieser Passage, ist, dass Paulus und Silas in Ketten gefangen lagen in dem Gefängnis. In einem dreckigen Gefängnis in Philippi. Der Gefängniswärter war aber eigentlich der, der in Ketten gefangen lag und in Sklaverei war. Und Gott, so wie jetzt durch ein Wunder die Gefängnistüren aufgemacht hat, so hat er auch in diesem Moment das Herz dieses hartherzigen philippischen Gefängniswärters aufgemacht. Er war nicht mehr länger gebunden an die Sünde. Er musste nicht mehr länger einem menschlichen Herrn dienen, sondern er konnte Jesus Christus als Herrn dienen. Und wir auch, wenn du in Christus Jesus bist, dann bist du freigemacht worden von dieser selben Verdammnis. Römer 8, Vers 1. Also ist jetzt, das ist die stärkste Hervorhebung von dem, was Paulus jetzt sagen wird. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Wenn du in Jesus bist, dann gibt es keine Verdammnis mehr. Wenn du nicht in Jesus bist, dann gibt es Verdammnis. Du kannst nie so verloren sein, dass du nicht dieses gnädige Gift der Rettung von Gott bekommen kannst. Sehr oft fühlen wir uns, als ob wir in den Fesseln der einfangenden Sünde von unseren Sorgen, von unserer Depression, von Lüsten, von Ärger und so weiter liegen. Aber wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus Herr ist, dann wirst du gerettet werden. Die Fesseln der Sünde, die regiert nicht mehr in deinen sterblichen Körpern. Du wirst absolut frei sein. Warum ist Christus als Herr so wichtig? Christus als Herr gibt dir, schwachem Christen, Hoffnung und gibt dir Ermunterung für deine schwachen Seelen. Christus als Herr über dein Leben gibt dir Kinder, gibt euch Kindern einen Gehorsam, der ähnlich ist wie der von Christus, euren Eltern zu gehorchen. Christus als Herr in eurem Leben gibt euch Eltern die richtigen Kategorien, um eure Kinder zu erziehen und zu züchtigen. Christus als der Herr in deinem Leben gibt euch Männern, egal ob ihr verheiratet seid oder nicht, ein echtes Rollenmodell, dem ihr folgen sollt. Ihr müsst nicht dem folgen, was die Gesellschaft tut, wie ein Mann aussehen muss, sondern ihr könnt auf Jesus schauen als den Prophet, Priester und König. Ihr sollt so dienen, wie Christus dient. Christus als Herr in eurem Leben gibt euch Frauen, egal ob ihr verheiratet seid oder nicht, ein Bild dessen, was ein göttlicher Mann sein soll, den ihr anstreben sollt. Christus gibt euch Zufriedenheit, euch zu unterzuordnen und euren Familien zu dienen. Christus ermutigt euch, wenn eure Kinder oder euer Ehemann es nicht tut. Christus gibt euren Herzen und Gedanken, sichert eure Herzen und eure Gedanken. Jesus ist der, der sagt, ich bin der, der euch Ruhe gibt, eure Seelen. Nur Jesus als Herr kann euch diese Ruhe geben, euren Seelen, wenn ihr gebrochen und müde und gestresst seid. Aber am wichtigsten, Jesus als Herr wird dich erlösen, er wird dich retten. Dein Gewissen sagt dir, dass es Gott gibt. Und deine Sünde, dein Mord in deinem Herzen, dein Lügen, dein Ehebruch, deine Unreinheit, deine Gotteslästerung, so wie wir es heute gelesen haben, wenn du Gott bekennst mit deinem Mund und dass er als Herr ist und glaubst an ihm im Herzen, dann wird er dich von dem Tod erretten und dich segnen und dich heilen, retten. Herr, du bist unser fester Fels, unser Erlöser, auf den wir bauen können. Du hast nach einem Volk gesucht, das dich nicht geliebt hat. Du hast dir ein Volk gesucht, die die den Retter gekreuzigt hat. Du hast dir ein Volk ausgesucht, die niemals ihr eigenes Heil erwirken konnten. Und doch hast du, Herr, in deiner unendlichen Weisheit und der großen Liebe, die du dein Volk hast, hast du sie erlöst. Durch Jesus Christus. Und du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben, der in uns regiert und in uns lebt, damit wir gerecht und heilig vor dir stehen können. Nicht für uns selbst, sondern nicht durch uns selbst, sondern nur durch das Kreuz von Christus, Jesus Christus. Vater, ermutige uns, motiviere uns, um göttliche Intentionen und Willen zu haben. Gib uns einen Gehorsam, der wie Christus gehorsam ist. Lass uns immer erinnern, dass wodurch wir gerettet sind, dass Jesus Christus gestorben ist und auferstanden. Du hast ihn auferweckt von den Toten. Lass das unser Bekenntnis sein. Amen.